Oder nicht mehr? Doch schön, oder? Ist das, was du mir sagen willst?
Klatschen.
Ja, dann.
Hallo und wir machen einfach weiter, aber jetzt sind 2 Wochen vergangen, bis das hier hochgeladen wurde. Und zwar ist es der 2. Teil zu unserer kleinen Trilogie, das 3-Body-Problem. Solaris als Buch, Solaris als Film von Tarkovsky und Solaris als Film von Soderbergh. Wir sind jetzt sozusagen mittendrin und diese Folge hat Flo vorbereitet und wird jetzt gleich tief einsteigen. Für die, die denken, die kommen jetzt aber erst langsam im Schwung, das ist wirklich so. Wir haben jetzt gerade schon die es noch nicht gehört haben, die letzte Folge war wirklich lang. Da haben wir über das Buch von Lem gesprochen, Solaris. Und jetzt befinden wir uns quasi ein bisschen mehr als 10 Jahre später, wurde das dann von Tarkovsky nochmal verfilmt.
Genau, auch hallo von mir. Das Ganze könnt ihr auch nachlesen, eigentlich-podcast.de. Da haben wir noch ein paar Informationen zusammengetragen. Und zu unserer letzten Folge, Mitch hat das schon erwähnt, die war sehr ausführlich. Und wir setzen auch so ein paar Sachen voraus, würde ich sagen. Also wir fangen jetzt nicht nochmal alles an der Solaris-Geschichte, die zu erzählen, sondern das, was wir jetzt auch machen werden im Folgenden, sind die Unterschiede zu der Romanvorlage, die nochmal herauszuarbeiten. Aber die Geschichte setzen wir jetzt als bekannt voraus.
Oder ich. Also das heißt, du willst jetzt nicht den Film nochmal erzählen?
Den Film will ich ansatzweise, also stellenweise erzählen. Da, wo sich das unterscheidet. Also, aber ich würde jetzt nicht nur mal so eine ausführliche, du hast ja 2 Inhaltsangaben gemacht, eine kleine und eine große. Und das, genau. Und da gehen wir jetzt nicht nur mal in diese epische Breite rein, sondern wir halten es so ein bisschen konzentrierter auf die filmische Umsetzung.
Ja.
Solaris, das ist von Tarkovsky eine, ja, ich glaube, es gibt wenig Regisseure im Bereich des Kunstfilmes, die so eine Gravitation haben wie Tarkovsky, um bei den Bildern von Solaris zu bleiben.
Darf ich kurz was fragen?
Ja, gerne.
Weil jetzt, wenn du anfängst, habe ich auch das Gefühl, man könnte vielleicht sagen, wer will oder noch nicht weiß, worum es geht bei Solaris, der soll sich die letzte Folge anhören, dass wir jetzt einfach den Spaß entwickeln, uns über den Film zu unterhalten. Und jetzt nicht erstmal eine halbe Stunde den Film erklären müssen.
Nee, würde ich auch so sehen. Also ich will jetzt auch nicht.
Gut, dann sage ich es einfach mal. Also wer Solaris noch gar nicht kennt, aber vielleicht wegen Tarkovsky hier gelandet ist, der kann sich im Detail nochmal die Geschichte in der letzten Folge anhören. Da sprechen wir über das Buch und jetzt sprechen wir über Tarkovskys Film.
Okay. Danke, aber das habe ich doch gar nicht gesagt.
Ja, aber ich wollte es mal klarstellen.
Also, das finde ich okay. Also für Mitch ist es auch okay. Deswegen können wir jetzt weitermachen. Also, genau. Ich will aber noch mal kurz ein bisschen was zu Tarkovsky sagen, weil das ja schon also eine interessante Figur ist. Tarkovsky ist nicht sehr alt geworden. Geboren, er ist aus russischer Abstammung, er ist geboren 1932 im Nordosten von Moskau, so ungefähr 300-400 Kilometer in so einer Provinz, ist er geboren. Und gestorben ist er schon 1986 in Paris. Also er ist dann nach Paris umgesiedelt, erst dann später in seinem Leben, also in der späteren Phase seines Lebens so rum. 1982 ist er dann tatsächlich aus der Sowjetunion ausgewandert. Da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen. Also er ist ausgewandert, weil er natürlich da nicht so die Bedingungen, er hatte immer mit der Zensur zu kämpfen, er hatte immer Probleme dann auch mit den Behörden, auch mit der Anerkennung von seinen Werken, von der Finanzierung auch. Also die hat nicht großartiges Budget bekommen und so weiter. Tarkovsky hat angefangen erstmal zu studieren. Ja genau, Tarkovsky war schon in jungen Jahren künstlerisch aktiv, also er hat ein sehr ausgeprägtes Kunstbewusstsein schon als Kind entwickelt, kommt aus einer gut bürgerlichen Familie und seine Mutter hat vor allen Dingen seine Kunsttalente gefördert. Er hat dann glaube ich, so orientalische Sprachen studiert, das aber abgebrochen und ist an die Filmhochschule gegangen. und hat in der Filmhochschule studiert in Moskau und hat es auch fertig studiert. Sein Abschluss war dann 1960. Er hat 1962 Iwans Kindheit gedreht, ein Film, der über die Geschichte eines Spions im Zweiten Weltkrieg. Dieser Film hat ihn dann schon internationale Anerkennung gebracht, vor allen Dingen im Westen. Der Film hat den Goldenen Löwen auf den internationalen Festspielen von Venedig gewonnen. 4 Jahre später hat er Andrei Rubeljow, da geht es quasi um ein historisches Werk über den Ikonenmaler Rubeljow, gedreht. Und dann, das ist der dritte Film von ihm, 1972 Solaris. Und ich weiß nicht, wie viele Filme du von Tarkowski gesehen hast und wie du die so wahrgenommen hast. Ne? Ich muss gestehen, dass als ich jetzt diese Folge vorbereitet habe und mir da Solaris nochmal angeguckt habe, ich habe den auch vor Jahren gesehen, aber als ich mir den nochmal angeguckt habe, habe ich den nicht in Originalgeschwindigkeit geguckt, sondern ich habe den einfach in 1,5-facher Geschwindigkeit gesehen. Hat aber auch noch funktioniert.
Also ich habe den das erste Mal gesehen vor 25 Jahren etwa. Und zwar hatte unsere damalige Filmredakteurin hatte 30. Geburtstag und hat sich das organisiert oder von manchen ihrer im Freundeskreis geschenkt bekommen. Aber wir waren auf der Torstraße, da war so ein Jugendzentrum irgendwie so an der Ecke Richtung Oranienburger Tor. Und da war ein Kino drin und das hatten die gemietet. Und dann ging abends um 10 ging dann die Vorführung nur für sie und die Geburtstagsgemeinschaft los. Tarkowski Solaris. Und das fand ich schon, das war total großartig. Ja,
das ist sehr
großartig.
Passend, das Kino, das kenne ich. Das ist, glaube ich, auch so ein Kinderkino.
Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Das war so ein Kinder-Jugendzentrum.
Ja, ja, doch, doch, doch. Da habe ich auch Flussfahrt mit Huhn geguckt. Mal. Den hessischen Film. Kennst du den?
Nee.
Musst du gucken. Habe ich dir schon mal empfohlen. Flussfahrt mit Huhn.
Das muss ich so gucken.
Kanufahrt auf der Fulda. Und wo dann so Kinder dann quasi abhauen und Abenteuer erleben. Super. Super Kinderfilm. Ich habe den auch im Rahmen meines Studiums geguckt. Tarkowski-Seminar. Und was ich da so faszinierend finde, auch bei Stalker, ich finde, Tarkowski hat eine Filmsprache und eine Filmpoesie geschaffen, die so eine unglaublich hypnotische Wirkung hat, ja, beim Schauen. Und ich habe dann nochmal geguckt und das wäre auch irgendwie so, ich würde gerne für diese Art von Film ein Genre schaffen. Ja, so diese Hypnose, zumal Hypnose kriegt ja auch gerade in Form, es wird ja immer, ich sag mal so, geläufiger in so alltäglichen. Mhm. Ne? Also das in der Psychotherapie, das kannst du ja wahrscheinlich.
Aber kann man es vielleicht nicht lieber Meditation nennen? Meditative Filme?
Ja, kann man auch.
Das ist ja diese Slow Movies, hast du schon mal erwähnt, das ist aber was anderes.
Nee, das ist genau. Slow Cinema ist was anderes. Slow Cinema hat aber auch Ausprägung davon. Warum sträubst du dich gegen hypnotische Filme?
Weil der Hypnosebegriff, glaube ich, irgendwie so einen zwei Dinge reißt. Das eine ist quasi Jahrmarkt, ne? Also beißen jemand eine Zitrone und denken, sie sei ein Apfel, sie sind jetzt ein Huhn. Und das andere ist eben schnelle Psychotherapie, ich will mit Rauchen aufhören, ich mache 3 Hypnosetermine. Und dann ist das irgendwie so damit, also ich finde, das tut so, als ob dem Film eine Intention innewohnt, der man sich dann hingeben könnte und die einen in eine bestimmte Richtung rückt. Und ich habe eher das Gefühl, dass es gerade bei dem Film Solaris, weil ich möchte auch darüber reden, weil ich das so wichtig finde, gerade der Anfang, das ist eher so wie bei, wie hieß denn der nochmal, der Dogma-Film, der Schwarz-Weiß-Film Europa.
Lars von Trier.
Auf jeden Fall geht es ja los, der Sprecher am Anfang sagt, you are entering Europa by the count of 10. Also das ist ja auch so eine Sache, wo man in den Film hineingeführt wird und so das Gefühl hat, lassen Sie jetzt alles hinter sich, schließen Sie Ihre Augen, es geht los. Ne? Also man verlässt.
Genau, und auf 10 bist du tot, ist ja das Ende von Europa. Genau, ja, okay, ich verstehe deinen Punkt, ja, gehe ich mit. Aber ich glaube, es ist einfach auch so, das ist das Gefühl von Meditation. Ich glaube, das überlappt sich auch sehr. Hypnose ist im Prinzip, ja, man kriegt nochmal von außen eine Handlung eventuell nicht bewusst dann mit, ja, vielleicht kann man das eher passiver als Meditation, indem du halt wirklich so in so einen Zustand kommst, wo du dann nicht mehr im Vorbewusstsein den Film erlebst, sondern auch also Entspannung erfährst. Das ging mir bei Stalker so. Also ich fand den so unglaublich entspannt und in diesem Zustand, also man hat einen Geisteszustand, würde ich behaupten. Ja? In diesem Geisteszustand bekommt man auf einmal Bilder und Zusammenhänge dann präsentiert, die vielleicht eine andere Einsicht noch mal mit sich bringen. Ja? Und aber dafür würde ich gerne, ich finde auch ganz krass, und wo ich hatte ich auch schon mal in einer anderen eigentlich Folge erwähnt, bei den Filmen von Ulrike Ottinger, und wo wir alle im Kino eingeschlafen sind, und das war auch wirklich so eine physische Reaktion, wo man überhaupt nicht wusste, was macht dieser Film mit mir, ja? Warum passiert das auf einmal? Und es ging allen so, also es war jetzt nicht so ein singuläres Erlebnis, sondern es war auf einmal dieser Film, und es war halt wirklich so ein
Das war der beste Schlaf, den du seit langem hattest wahrscheinlich auch.
Ja, es war irgendwie so ein, es war ein bisschen magisch einfach, ja. Deswegen habe ich jetzt von hypnotischen Filmen, und ich würde gerne so diese Kategorie, hat man auch wahrscheinlich schon, ne? Aber Slow Cinema und so weiter, aber dass man das irgendwie so kategorisieren kann. Mhm. Und es ist wirklich so, dass Tarkovsky diese Art von Filmen geschaffen hat, ja. Dass man taucht in diese Filme ein und kommt dann irgendwie als Läuterung raus. Also es passiert tatsächlich körperlich mit einem was, ne? Also so ging es mir zumindest.
Also ich kann ja mal ganz kurz den Anfang von Solaris beschreiben, ne? Dass man das vielleicht so ein bisschen bildlich im Podcast dann trotzdem sich... Also ich versuche jetzt mit Sprache Bilder zu generieren. Und zwar beginnt der Film in der Natur. Und man weiß natürlich vorher schon, es geht irgendwie um Weltraum. Das heißt, man weiß nicht genau, auf welchem Planeten man ist, weil die Kamera am Anfang auf so einen Fluss hält. Und in diesem Fluss sind so Algen, die sind so gebogen unter der Wasseroberfläche und die dann in diesem, also fischähnlich sich zu bewegen scheinen. Aber man sieht eindeutig, es sind Pflanzen. Und die Kamera hält so lange drauf, dass man sich dem hingibt und gleichzeitig natürlich auch Erwartungen im Kopf durchläuft, dass man denkt, wo bin ich denn gerade, was passiert denn jetzt gleich, da kommt doch jetzt bestimmt was, nee, da kommt ja dann doch nichts. Ist das jetzt schon der Planet Solaris? Was ist eigentlich Solaris? Aber das ist doch ein Fluss, ist das ein Low-Budget-Film? Also man hat so ganz viele Gedanken und ja. Vor allem bleibt das Bild unverändert, leicht schwingend, und irgendwann kommt man an den Punkt, wo man dann wirklich, wie du sagst, so loslässt. Sagt, okay, ich bin bereit. Und dann kommt ein Schnitt und dann sehen wir quasi, wir werden Schritt für Schritt eingeführt in die Szene, und wir sehen einfach nur so ein bisschen wie wir bei dieser Wanderung vor 2 Wochen und heute wieder. Man sieht so Natur, aber auch besondere Natur. Dann sind wir auf einmal in so einer Fläche voller Büsche und dann sehen wir auch zum ersten Mal den Chris Kelvin, also die Hauptperson gewisserweise, den Main Protagonist von Solaris, der dann da so steht und so rumguckt und der sich dann da durchbewegt, aber der nicht auf einer Straße oder auf dem Pfad ist, sondern der geht auch durch die Natur. Sind wir da irgendwo gelandet? Also man weiß wirklich gerade am Anfang nicht, wo bin ich gerade? Man ist orientierungslos. Man hat die Bilder, versucht sich mit den Bildern zu verbinden, aber sie geben einem nicht wirklich Antworten. Dann schnapp kommt ein Pferd. Da sieht man so ein Pferd, das guckt man dahin, dann guckt man dahin. Man weiß nicht, also es bleibt eher stehen, aber irgendwie sieht es auch ein bisschen angestrengt aus. Und dann denkt man, wir sind auf der Erde. Sehen wir in dem Pferd. Und dann geht es wieder zurück auf den Protagonisten. Dann sehen wir einen See, dann wird alles irgendwie vertrauter auf einmal. Und dann zeigt die Kamera so einen See und da sind so gelbe Streifen nach unten. Und wir lernen dann auf einmal beim Gucken, entsteht das Bild in uns. Das ist das Spiegelbild im See von einem Haus. Und dann fährt die Kamera hoch und dann sind wir in dem Haus. Und da vergeht noch viel mehr Zeit, als ich das jetzt schon langsam erzählt habe. Es ist wirklich ein ganz langer Stretch am Anfang. Und das finde ich total spannend, da einzusteigen, weil es so traumhaft ist und auch, weil das Haus zuerst über sein Spiegelbild erlebt wird. Wir kommen quasi aus einem traumhaften Raum in dieses Haus hinein, was auch eine wichtige Rolle spielt bis zum Schluss des Films oder besonders nochmal zum Schluss. Und das war für mich schon unglaublich mächtig. So, also diese Bildsprache einfach mit so absoluten Lo-Fi-Mitteln so ein, ich sag mal, Sog herzustellen, wo man sich drauf einlassen muss. Es ist am Anfang, möchte man so ein bisschen ausbrechen, möchte wissen, nein, ich will wissen, was du hier zeigst. Ja? Und das ist dann, um Chris wieder mit der Lacan-Flagge zu winken. Also wir sehen die Bilder, wir sind also im Imaginären, ja? Und wir versuchen, diese Zerrissenheit der Bilder irgendwie zusammenzusetzen, weil wenn wir nur über die Bildebene kommen, wollen wir den Körper sozusagen zusammensetzen, dass er in sich geschlossen ist und uns irgendwie Sicherheit gibt, dass es eine Innen- und eine Außengrenze gibt. Aber das kriegen die Bilder alleine nicht hin. Erst wenn das Haus kommt, sind die Bilder vollkommen. Dann haben wir, okay, Haus. Wir sehen vorher Mann, Pferd, Haus. Okay, irgendwie entsteht dann sowas, wo man sich festhalten kann. Aber wir sind in diesem Moment noch ohne die symbolische Ebene. Keine Sprache, keine Wörter. Ja. Und das, finde ich, ist echt, das macht was mit einem, wenn man sich nur an Bildern orientieren muss.
Ja. Ja, also es ist wirklich faszinierend, wie mit welchen einfachen Mitteln Tarkowski das gelingt, ja, diesen hypnotischen oder meditativen Sog in den Bildern zu schaffen, ja. Und das hat er ja auch in Stalker so grandios inszeniert, ne? Diese eine Szene, wo die Charaktere dann auf dem Weg zum Raum der Wünsche halb im Wasser liegen und es ist ein Innenraum, der ist überflutet. Und man sieht dann so Relikte der Zivilisation, eine Spritze, eine Pistole, eine Ikone, ja, wie die dann auch im Wasser liegen zwischen den Menschen dort, ja, die so halb im Wasser dann, und die Kamera ganz langsam fährt, über, also von oben das Ganze einfängt, und man die ganze Zeit sich fragt, wie kommt das dahin? Da kriegt so ein einfacher Gegenstand, der so in auch dekontextualisiert auftaucht, auf einmal so eine Bedeutung, ja, man möchte dann irgendwie die Bedeutung dann in irgendeinen Sinnzusammenhang spannen, ja, aber es gibt nichts, wo man es aufhängen kann, ja, und das finde ich halt so, das ist dieses Pferd wieder, das ist so ein weißes Pferd, es steht für den Tod, oder wer stirbt.
Ein braunes Pferd, oder? Schwarz, ist es weiß?
Weiß.
Mann, ey, was du wieder weißt. Ich weiß nicht, dass es weiß ist.
Ich weiß. Ich glaube nicht, dass es ein weißes Pferd ist. Ich glaube, es wird Fuchs genannt.
Das heißt Lars von Bier.
Fast von hier. Ja, so viel zu der Ausdrucksweise und zu dem Auftakt an. Wir wissen, wir sind auf der Erde und dann sind wir schon bei dem ersten großen Unterschied zwischen Roman und Verfilmung von Tarkowski, dass Tarkowski 40 Minuten des Filmes, insgesamt hat der Film 162 Minuten, glaube ich, oder irgendwas, auf jeden Fall über 150 Minuten. Davon ist ein großer Teil, 40 Minuten des Anfangs, ist eben auf der Erde. Und es wird auch eine Geschichte quasi vorweggenommen, nämlich in der Solaristik, haben wir ja letzte Folge kennengelernt, nämlich die Geschichte von den Bertons. Der Berton ist nämlich ein Freund des Vaters von Chris Calvin. Der kommt als alter Mann und erzählt eben genau diese Geschichte, wie er dann das Kind gesehen hat auf der Oberfläche von dem Ozean auf Solaris, wie er da mit dem Raumschiff drüber gefahren ist. Und er zeigt auch diese unter Verschluss gehaltenen Aufnahmen von dem Ausschuss, der damals über seine Sinneswahrnehmung dann quasi urteilen musste. Ja, über seine Verfassung. Und er kommt da nochmal und sagt auch da nochmal explizit, er hat das gesehen, ja. Er hat diese, also er wurde da auch eben abgezogen und er wurde ja verurteilt. Aber es ist ja so ein wichtiges Kapitel in der Solaristik.
Na, verurteilt glaube ich nicht. Er wurde einfach nur als wahnsinnig abgestimmt. Genau, aber das finde ich ganz wichtig. Also das ist jetzt andersrum für mich nochmal ganz wichtig zu betonen. Erstens, dass wir anfangen im Elternhaus von Chris Calvin auf der Erde. Das ist quasi da, wo wir hingeführt werden durch diesen Gang. Das heißt, wir lernen Chris Familie kennen. Papa und Mama und nee, Haus. Nee,
das ist nicht
und
die Mutter.
Es ist nicht die Tante. Mutter? Die Tante, sorry.
Das ist die
sorry.
Tante. Ist die,
und dann gibt es noch diese kleinen Kinder. Zwei Kinder gibt es.
Ich weiß gar nicht, es war in einer Fassung und da hat er sich mit Lem angelegt. War tatsächlich nochmal die Frau von Chris Calvin, inszeniert. Also er hat dann auch in der Zwischenzeit geheiratet nach der Geschichte mit Harvey. Und die Kinder sind, glaube ich, dann auch seine Kinder, die aus dieser Ehe entstanden sind. Aber Lem hat sich dann so dagegen gewehrt, dass diese noch eine zusätzliche Frauenfigur, dass sie noch mit eingeht, dass die dann rausgestrichen wurde.
Muss man dazu sagen, Lem fand den Film insgesamt als gar nicht gelungen. Er fand irgendwie auch, dass auf einer gewissen narrativen Ebene auch Russland da irgendwie eingeführt worden wäre oder so. Also ich weiß, das habe ich nicht gesehen, also ich verstehe nicht genau das Argument. Aber er war insgesamt nicht mit der Verfilmung einverstanden.
Und das werden wir vielleicht dann in deiner nächsten Folge nochmal erfahren.
Das wird nicht besser.
Dass eben diese Zuspitzung der ganzen Thematik von Solaris auf diese Beziehung zwischen Harvey und Chris hinausläuft. Ja. In dem Film von Tarkovsky gibt es noch ein paar andere Dimensionen, die da mitschwingen. Aber ich will, soweit will ich vorausgreifen, dass in der Soderbergh-Verfilmung das als so ein zentrales Motiv gesetzt wird, dass da kaum noch eine andere Geschichte mit erzählt wird. Ja. Außer diese Beziehung zwischen den beiden. Und worauf es eben dann Lem immer ankommt, das hatten wir das letzte Mal so ausgebreitet, eben auf diese menschliche Ohnmacht gegenüber einem Phänomen, was der Mensch nicht verstehen kann. Das ist eben dieser Ozean, das ist eben diese Beziehung zwischen dem Ozean und dem Menschen in der Forschung und so weiter. Ja. Das wird bei Tarkovsky, kommt es eben durch diese Figur des Bertons mit zum Tragen. Aber tatsächlich wird dieser ganze Solaristik-Diskurs gar nicht irgendwie weiter ausgeführt.
Ja. Aber das muss man auch dazu sagen, dass bei der Verfilmung des Buches, dass natürlich die Frage ist, wie kriegst du das hin, Tarkovsky, dass du diese Erzählung, dieses Gespräch von Kelvin über die Solaristik mit dem Publikum. Das ist ja quasi ein 1:1 Gespräch, erklärt uns ja. Und dann gab es das, Wie willst du das hinkriegen? Soll da einer vor der Kamera sitzen und da reinsprechen? Und dann haben die halt überlegt, okay, es ist wichtig. Und dann haben die halt, finde ich, einen okayen Kniff eingebettet zu sagen, können wir nicht einfach das, was beschrieben wird, inszenieren? Zum Beispiel diesen Schlüsselmoment mit Berton oder wie wir ihn auch nennen, wie er da Fechner sucht, dann diese Gebilde findet und dann das Kind sieht. Das finde ich erstmal nachvollziehbar, weil wie willst du das sonst hinkriegen, wenn einer nur erzählt oder du musst es selber lesen als Titel. Aber, und das finde ich eine Katastrophe, darf man das sagen, Katastrophe in dem Zusammenhang, wenn es um Film geht, das Krasse daran ist halt, ganz am Anfang wird der Planet, also wird alles des Planeten, was der Planet uns bietet, wird sofort in den Kopf des Beobachters zurückgeschoben, weil Berton sagt bei der Verhörung, es gibt Gärten, es gibt Städte, also was wir auch in der letzten Folge erklärt haben. Dann ein riesiges Kind, was mit den Armen wedelt, ganz unheimlich, als ob es sich erprobt mit allem, was es machen könnte. Und dann sagt er, schaut euch die Filme an, ich habe alles gefilmt, da muss alles drauf sein. Und dann wird er in dem Moment als wahnsinnig abgekapselt, wenn verständlicherweise auf dem Film nichts zu sehen ist. Da ist einfach nichts zu sehen. Und Berton guckt dann so nach unten auch, resigniert, in dem Wissen, ich habe es aber doch gesehen. Also auch als er selber seine Aufnahmen nochmal sieht. Aber was da ja passiert ist, dass diese Geschichte in dem Moment völlig umgekrempelt wird. Es ist kein Planet mehr, der das alles tut, was die SolaristInnen da oder meistens Solaristen dann irgendwie kartografieren und aufschreiben, sondern es ist eh nur eine Wahnvorstellung, weil die Kamera, und die ist ja quasi physikalisch exakt, zeigt es nicht. Und das finde ich fürchterlich in dem Film. Also es ist halt so, damit.
Ja, gut, aber ich meine, ich habe es so verstanden, dass das tatsächlich nicht gezeigt wird, weil an der Stelle der Nebel noch zu dicht ist. Ich dachte, es wäre immer hinter dem Nebel.
Und er hat ja alles gesehen. Er war ja unter dem Kind.
Trotzdem, ich dachte, er sieht es halt nicht, weil es. Oder man sieht es halt nicht, weil es quasi vernebelt ist. Also ich habe es jetzt nicht so als katastrophal empfunden wie du, sondern ich dachte einfach, okay, das ist jetzt kein Beweis, weil. Und ich meine, in dem Moment, wenn die auch gezeigt werden, die Aufnahmen, dann hat man ja nicht das Gefühl, dass er dann auf einmal das Kind da in den Aufnahmen sieht, sondern das kennt ja die Aufnahmen. Also,
Also für mich war es so, um das Lied Zombie zu zitieren. It's in your head, Zombie. Also das ist wirklich, es ist nicht wahr, es ist nur in deinem Kopf. So war das für mich. Und damit, das war ja, ich habe den Film vor der Geschichte gelesen. Deshalb habe ich den Film damals auch gesehen als einen Film von, was das, zu welchen Sonderungen das menschliche,
also das heißt,
Psyche irgendwie fähig
ist. Damit war für dich mehr oder weniger die Stage gesetzt.
Ich war im Traum.
Und dann war auch quasi alles, was folgt auf der Station, mehr oder weniger eine Suggestion.
Eine fantastische Geschichte, eine gut erzählte, fantastische Geschichte. Aber rückblickend eben dann auch dieser Spiegeleffekt. Du kommst halt in dieses Haus des Vaters über das Spiegelbild des Hauses. War für mich auch quasi so, okay, wir kommen quasi schon im Traum an. Das ist von Anfang an eigentlich natürlich fiktiv, das ist ja sowieso, aber ja, Punkt. Aber für mich war das wirklich in dem Moment, als ich die Geschichte gelesen hatte, war das für mich wirklich, ja, wie ich sagte, katastrophal. Wie kannst du das tun? Dann lass es doch weg, es braucht doch keiner. Keiner muss jetzt die Filme sehen. Das war für die Handlung nicht notwendig.
Okay, also wie gesagt, ich habe es so nicht so wahrgenommen. Ich habe das jetzt als eine mögliche Perspektive und deswegen auch glaubhaft, dass der Bertong dann auch erstmal als, dass es als Sinnestäuschung dann abgestempelt wurde. Ja, diese Geschichte wird dann halt vorweggenommen. Ich finde es auch eben gut erzählt, so in der Form. Ja? Weil, wie du sagst, im Film muss man ja immer überlegen, wie schafft man diese, jetzt auch im Falle von Chris Kelvin, diese Ich-Perspektive da reinzubekommen. Ne? Mhm. Wie kannst du dann halt als, wie kannst du diese Ich-Geschichte in irgendeiner Form erzählen?
Ja, und vor allen Dingen die Solaristik, das Vorlesen rauslassen. Und dass es das schon lange gibt, hat er ja über den Vater quasi etabliert. Der Vater war ja auch schon Solaristiker. Das heißt, wir haben da schon etabliert, dass es diese ganze Sache schon lange gibt. Und das hat er alles geschafft, ohne dass jemand irgendwas erklären musste. Er konnte das filmisch zeigen, hat das gut umgesetzt, aber eben leider dann diese eine Abbiegung gemacht.
Und man muss auch noch dazu sagen, der Vater ist todkrank. Und es kommt dann nochmal zu einem Affront zwischen Bertong und Chris Kelvin. Nämlich er wird mehr oder weniger hochgeschickt, um das Ende der Station zu verkünden. Ja, und Bertong ist dann auch ein bisschen, wie soll man sagen?
Das ist total gut, dass du sagst, weil nämlich das ist auch eine absurde Situation, weil Kelvin ja mit dem Gedankenspiel zu empfehlen, mit harter Radioaktivität auf das Meer zu schießen. Das ist ja, glaube ich, sogar Kelvins Idee. Der Vater sagt das, glaube ich, Bertong irgendwie so. Ja, Kelvin denkt...
Genau. Er ist nämlich der diese destruktive Rolle annimmt. Ja. Und Bertong will ihn zurückhalten und gerät dann wirklich so fast handgreiflich in den Konflikt mit ihm. Und wo er sagt nein und verlässt dann auch eben das Haus des Vaters und sagt auch nochmal dem Vater, dass er nicht mit der Meinung von Chris Kelvin da übereinstimmt. Und dann kommt diese absurde Szene, nämlich diese 4-Minuten-Fahrt von Bertong.
Ja, die wollte ich, dass du mir die erklärst. Da habe ich mich die ganze Zeit drauf gefreut. Das will ich wissen.
Ja, man sieht einfach, also man sieht, wie Bertong in einem Auto sitzt und fährt, wahrscheinlich gefahren wird. Das ist so einer der wenigen futuristischen Momente in dem Film. Nämlich, man kann davon ausgehen, dass es ein selbstfahrendes Auto ist. Und er fährt durch eine asiatische Stadt. Man sieht überall, ja, man ist im Prinzip eine Autobahn. Ganz so, man sieht eigentlich nur Autoverkehr. Man sieht es nur aus der Perspektive des Fensters, des Frontfensters. Und man hört die ganze Zeit eine synthetische Musik dazu und irgendwelche japanischen Schilder fahren dann dran vorbei. Ja? Hm. Und diese Szene erzeugt eine Form von Stress, ja, Stresssituation. Und die wurde auch übrigens in Tokio gedreht. Das ist Tokio.
Und du hast diese ganzen Spaghetti-Junctions, ne? Also wo halt so...
Diese Autobahnen, die dann ineinander
greifen. Ja, also greifen, wirklich... Ja. Wirklich.
Ich finde das hier übrigens also völlig absurd. Ich habe den nicht ausgesucht, weil der hier so leer ist, der Weg. Aber hier ist ein ganzes, also wir sind die ganze Zeit mitten im Marzahn unterwegs.
Sechsspurige Straße ist nur für uns gesperrt.
Wir sind hier von
einer Baustelle. Ein Hip-Hop-Video abfahren.
Ja, ich dachte, hier wird es laut, weil hier eine Straße ist. Aber die ist komplett stillgelegt, die Straße. Wir gehen jetzt über die Brücke.
Hier so.
Und ja, es ist ein toller Moment. Und es ist auch keiner unterwegs.
Das ist die ganze Folge schon irgendwie so, finde ich, dass wir wirklich in Stalker sind. Ja.
Also für mich ist diese Szene von Bertrand in dem Auto, für mich ist es dieses Tor von dieser. Also ich hatte es erstmal so interpretiert, die fahren zur Landebahn. Also die fahren quasi zum Abschluss zur Rakete, aber dann habe ich, nee, das ist ja überhaupt nicht der Charakter. Aber es ist so quasi dieses Tor. Also dieses Tor von übervölkerter Erde in so einer Zivilisations-Crouch, ja, kriegst du das als Stresspaket mit, bevor du dann halt wirklich in Solaris eintauchst. Ne? Also das ist immer so für mich so eine Verdichtung, quasi Idee der Zivilisation. Ja? Du hast auf der einen Seite, hast du ja sehr poetisch beschrieben, diese Einführung über diese Natur, ja, in das Haus des Vaters und dann das, was du von der Erde mitbekommst, ist halt diese Stresssituation da. Und dann ist dann, damit ist auch der Absprung in den, also das ist ja quasi, dann danach kommt dann halt quasi die Reise, beziehungsweise man sieht dann auch wieder nur das Ergebnis, nämlich wie Chris Calvin auf der Station ankommt.
Also da fällt mir jetzt gerade noch mal eine Sache ein dazu, weil du noch mal Japan gesagt hast. Vielleicht ist es auch diese Reise, vielleicht ist das sozusagen der Blick in Bertrands innere Welt. Also die innere Welt, die durcheinander ist seit dieser Erfahrung. Er ist zwar nicht wahnsinnig, weil er hat ja recht, aber er ist irgendwie trotzdem wahnsinnig geworden von dem, was er gesehen hat. Das hat ihn ja alles total fertig gemacht. Und dann so ein bisschen wie, weil du Japan gesagt hast, so Manga-Filme, das ist ja auch manchmal, dass die Emotionen des gezeichneten Manga-Charakter dann in der Umgebung sich ablichtet, weißt du, wenn jemand sich erschreckt, ist das, und dann hast du so Blitze oder Donner, sowas drumherum und das halt dieses, ich komme hier nicht raus, ich fahre immer wieder die gleichen Wege, es dreht sich alles irgendwie im Kreis, es beschäftigt mich, es stresst mich, wie du auch gesagt hast, dass das Innere seiner Seele über diese verkorksten Autobahnfahrten, er kann nicht anhalten, und dann ist aber so, dass sie ihn auch nochmal anrufen. Da rufen sie ihn ja mit dem Videotelefon nochmal.
Ja, stimmt, ja.
Was natürlich nicht die Autobahnfahrt sozusagen legitimiert.
Das scheint einfach ein großer Proberaum zu sein. Ja, das ist
Frank-Zappa-Straße, großartig. Es ist wirklich die Frank-Zappa-Straße. Überall geknüppelt.
Ist ja auch Primetime jetzt zum Bandprobe, oder? Man trifft sich ja dann immer ab 19 Uhr, oder?
Wann ist endlich wieder Montag?
Wann ist endlich wieder Montag? Ich sehe es so ein bisschen als Zivilisationskritik, die dahinter liegt. Vielleicht auch, um so einen größtmöglichen Kontrast zu dem Solaris zu schaffen. Ja? Überhaupt zu der bekannten Situation, weil ich glaube auch, keiner konnte das so visuell dann so richtig einordnen, damals, als dann Tarkovsky den Film gemacht hat. Also was kann er dann halt als Kontrapunkt nehmen? Ja. Also ich glaube, es ist auch so ein bisschen so ein kleiner filmischer Kniff, um halt so diese Überbevölkerung und diese eine futuristische Welt darzustellen. Weil er ist nun mal auf der Erde. Das ist relativ einfach, dann so einen Naturraum zu zeigen, weil das wird es wahrscheinlich auch in 100 Jahren so geben. Ja, mehr oder weniger. Aber in dem Moment, wenn du halt irgendwie dich in der Stadt reinbewegst, dann musst du ja auch irgendwie diese Stadt darstellen. Und vielleicht hat er da einfach gesagt, okay, ich kürze das ab und mache dann einfach so eine Situation. Selbstfahrendes Auto und dann so, ne, um dann halt so ein bisschen diese futuristische Vision dann auch, oder die filmische Vision von Zukunft dann darzustellen.
Ist das hier noch deine Tour? Oder
ja, das ist meine Tour. Nee, wir sind genau hier über die Straße, weil die ist so schwierig, halt auch irgendwie anders zu queren.
Das ist total irre, die Tour, die du ausgesucht hast, die passt sowas zum Thema. Also man muss jetzt natürlich wissen, dass wir schon über 2,5 Stunden in der letzten Folge gelaufen sind. Und jetzt geht es einfach weiter und wir bewegen uns hier entweder in den verwilderten, verwachsenen Grünstreifen, die liebevoll vernachlässigt wurden. Oder halt eben hier in diesem monolithischen Plattenbaudschungel und großen Sechsspurautobahnen, die halt für uns extra stillgelegt wurden.
Das ist eigentlich Podcast.
Das ist Wahnsinn.
Das ist genau das.
Das ist Wahnsinn.
Was uns dann auch, glaube ich, zu diesem Podcast geführt hat.
Ja, genau. Und dabei noch mit einem guten Freund reden. Toll. Ja, wir kommen dann eben an und fliegen auf die Station. Hatten schon, wie du sagst, über 40 Minuten oder sowas Vorbau auf der Erde. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, welches Detail Bertrand aus der Autofahrt noch mitteilt, aber da war irgendeine Frage, die sie noch hatten, die wurde dann auch gelöst. Und dann fragt Bertrand noch, wann fliegt der los? Und dann sagt der Vater, morgen ist er nicht mehr hier. Und dann geht's los.
Dann geht's los und er kommt auch gleich an. Ne? Also hier gibt es, glaube ich, eine aufwendige Szene von den Effekten, nämlich die Darstellung, wie er auf diese Station fliegt. Tarkowski selber war ja nicht ein Freund von 2001 von Stanley Kubrick. Ihm war der Film zu kühl. Aber gleichzeitig ist diese Szene, wie er dann auf die Station zufliegt, ist ein Zitat an 2001. Das ist auch eines der aufwendigeren visuellen Effekte. Es sieht auch wirklich heute noch ganz brauchbar aus. Ne? Mhm. Das ist jetzt nicht so wie andere Sachen, die halt schlecht altern. Er kommt auf die Station. Die Station, ich finde vom Interieur, finde ich das auch ziemlich abgefahren. Ja, also ich meine, das ist natürlich schon so ein bisschen gealtert, die Darstellung, das Filmset zu der Station. Man sieht im Prinzip Gänge, ja, die dann immer so mit Stahlblech dann ausgelegt sind.
Ja, so ein bisschen die Fantasie, die ich hatte, es ist ein altes E-Werk oder so, was leer steht und wo die drin drehen durften. Und man nimmt dann einfach die großen Räume einfach mit.
Ja, und auch, wenn er da ankommt, da wo die Rakete quasi seine Transporter-Rakete landet, dann hat er so eine Art Seesack mit.
Ja.
so wie er dann gekleidet ist, so ein Seesack, ja. Ich glaube, das ist dann so diese militärische Form, wie man dann halt irgendwo in Einsatzgebiet dann fliegt, ja. Man hat halt so einen Sack, wobei der dann auf Solaris so ein bisschen futuristischer aussieht, ne. Er kommt auf diese Station und man sieht eben auch, dass diese Station irgendwo Ende ihres Lebenszyklus ist. Ne? Alles ist ein bisschen ungeordnet, liegt herum. Er trifft keinen richtig, trifft dann auf Snout, redet dann kurz mit ihm. Das ist dieser verwirrte Zustand, wo dann eben Snout sehr zurückhaltend doch ist, wo man nicht genau weiß, ja, kommen Sie erstmal an, ruhen Sie sich aus, leg dich hin und so weiter. Und ich will ein bisschen abkürzen, weil die Geschichte haben wir schon in der letzten Folge sehr ausführlich erzählt. Aber es ist dann auch so, dass dann Harvey, die sich umgebracht hat, die Freundin von Chris Kelvin, die erscheint dann auch in einer sehr schönen Szene. Also da ist nochmal so die Farbgebung bei dem Film sehr gesättigt, ne, in so Gelbtönen. Auf einmal ist sie dann im Raum da, ja, und er kann das natürlich erstmal nicht glauben, was da ist, hält es für einen Traum, reagiert panisch. Er schickt dann eben Harvey mit der Rakete aus der Station, verbannt sie. Und man sieht dann auch, wenn sie dann rausfliegt, das ist auch ein schöner Moment, sieht man einfach ihr Gesicht, dieses Gesicht aus dem Bullauge von der Rakete, eben noch so völlig entsetzt anschaut. Ja, also er kann es eben nicht glauben, dass es sie ist und unterhält sich dann mit Snout. Und bekommt dann halt eben mehr Informationen zu der Situation da.
Genau, das ist eigentlich relativ ähnlich auch wie im Buch, so vom Rhythmus her. Es ist natürlich anders, also da sind wirklich viele Strecken und viele Längen drin. Aber von der Handlung ist es da relativ ähnlich. Auch zum Beispiel, was du schon beschrieben hattest in der letzten Folge, die Situation, wo Sartorius dann die Tür hinter sich zuhält, während er mit Kelvin spricht, zum ersten Mal wirklich wo Calvin sagt, ich komme jetzt rein. Und er sagt, nein, bleiben Sie draußen, ich komme, alles gut. Also er will nicht, dass er sieht, was da drin los ist. Dann hält Sartorius die Tür zu und es zappelt so. Und dann kommt wirklich kurz, geht die Tür auf und dann kommt ein kleinen wüchsiger Mann, kommt dann raus und er zieht ihn halt dann irgendwie ins Zimmer rein. Dann schmeißt er die Tür wieder zu. Das ist dann dieser Moment, wo ich das Gefühl hatte, dass... Wäre schöner gewesen, wenn man es im Fantastischen gelassen hätte, also im Sinne von, ich stelle mir das vor.
Ja.
Aber es ist dann sehr nah schon irgendwie an der Handlung dran, finde ich. Aber was nicht vorkommt, ist diese...
Ja, der Film hält sich da recht nah an dem Buch, dass tatsächlich, also die zweite Harvey kommt wieder, auch diese Szene mit dem Kleid, dass es aufgeschnitten wird, ja.
Ja.
Wird da inszeniert und auch das zweite Kleid.
Na, ja.
Bekommt da auch den Stellenplatz. In dem Buch von Stanislaw Lem wird das zweite Kleid so beschrieben wie, das wäre das Schmerzhafteste, was er je gesehen hätte. Was ihm so ein, also den Chris, den Ich-Erzähler, das hätte ihm so einen starken Stich gegeben, als er das zweite Kleid. Ich fühle mich echt so ein bisschen wie hier irgendwie 28 Days Later. Es ist völlig ausgestorben.
Also, die Fotos kann man sich nicht vorstellen. Also gerade wenn man so das Gefühl hat, dass Berlin ist inzwischen auch so dicht geworden, so viel los und wir sind hier draußen.
Es sind nur ein paar Autos, wo man dann auch so gehetzte Leute sieht. Und
wir müssen uns langsam Sorgen machen, ob wir vielleicht verdursten, weil wir kein Wasser mit haben, weil hier scheint keine Zivilisation mehr zu sein.
Das ist echt verrückt. Die Geschichte geht also so weiter wie im Buch, das heißt... Es ist eine andere Beziehung, die sich zwischen Chris und Harvey entwickelt.
Es gibt ja dann auch diese eine Szene, wo eben Harvey dabei ist. Die anderen Gäste sind ja nicht dabei bei den anderen. Wo die in so einem, wie in so einem Offiziersspeisesaal oder sowas so drin sitzen. Also wo man wirklich das Gefühl hat, das ist schon wieder fast auf der Erde. Da hat man Woodpaneling und die sitzen da irgendwie rum. Das fand ich auch irgendwie sehr erstaunlich, dass die Innenarchitektur dann irgendwie dann... Als diese Beziehung zwischen den beiden so fest war, dass er sie auch einfach mitnimmt zu solchen Meetings, das ist dann wirklich so richtig häuslich.
Genau, das ist nochmal eine zentrale Szene, die wollte ich auch genauer nochmal eingehen. Du meinst die Szene in der Bibliothek, ne?
Ja.
Das ist nochmal eine Schlüsselszene für mich in dem Film. Sonst entwickelt er sich, also das heißt auch, das hattest du ja auch letzte Folge beschrieben, die war sehr schön inszeniert, wie dann Harvey sich eingesperrt fühlt und diese Stahltür niederreißt und dabei sich schneidet und dann auf einmal sehen Snout und Calvin, wie schnell sich die Schnittwunden dann regenerieren können, dass da eben eine andere Kraft dahinter ist, ja. Dass sie keine echt. Und auch Harvey selber beginnt über sich zu reflektieren. Also das heißt, ihr ist klar, dass sie eine Kopie ist, ja?
Ja.
Und dass sie dann nur eine Abbildung ist, eine Geschichte, eine Kopie aus dem Gedächtnis von Chris ist. Ne? Und das heißt, sie kriegt da viel stärker die Vorstellung, dass sie als Figur, und das finde ich auch toll, dass sie wirklich dann anfängt, eine Identität zu entwickeln. Ne? Stärker als in der Romanvorlage,
ja.
Weil sich eben dann eben diese Beziehung zwischen den beiden in einer neuen Art der Liebe ausdrückt. Ne? So möchte ich das mal formulieren.
Also diese Tour, die du rausgesucht hast, ist viel phänomenaler, als du dachtest. Konnte keiner erahnen, aber wir laufen wirklich wie 28 Weeks Later über leere Autobahnzubringer. Die Natur scheint hier schon Teile der Straßen zurückerobert zu haben. Es ist alles abgesperrt. Die Illusion hält nicht ganz, weil im Hintergrund hört man ein paar Autos fahren. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr ungewöhnliches Stadtgefühl.
Ja, vor allen Dingen, dass man mitten in der Stadt ist, aber wie tot einfach auch mal Zahn ist hier an solchen Stellen. Das ist krass, ne? Und ich dachte, wir könnten dann noch essen gehen. Also, es gibt, das ist dir sicher auch aufgefallen, es gibt auch relativ Anfang an einem Film, gibt es dieses Schwenk auf das Ohr von Snout. Hast du das noch im Kopf?
Jetzt, wo du es sagst, kommt es wieder hoch. Aber
ja,
ich hab das.
Und das passiert zweimal, dass dann so ein Zoom in das Ohr von Snout Ja, und man fragt sich, warum? Was wird denn mit, was will denn jetzt Tarkowski uns damit zeigen? Und hast du da irgendeine Idee? Also ich bin da auch jetzt, ich habe da auch keine größere Theorie zu, außer dass es so um diese Sinnlichkeit geht, weil der Film hat schon was extrem Sinnliches. Ne? Die Frage ist nämlich von der Erscheinung der Gäste, dass es ja eine körperliche Beziehung dann auf einmal bekommt. Und diese sinnliche Beziehung zu dem Ohr, ne, diese Wahrnehmung, also es ist ja auch, der ganze Roman geht ja immer auch um Erkenntnistheorie. Mhm. Ne? Also was können wir erkennen? Also die ganze Erkenntnistheorie im klassischen Sinne wird ja auch in Frage gestellt durch solche Modelle.
Ja? Das ist jetzt irre, weil ich das irgendwie als Bild im Kopf habe, aber jetzt nicht genug, als dass ich da irgendwie eine Beziehung zu entwickeln könnte, um dir so aus dem Bauch heraus ein Gefühl zu geben, was ich denke, was es bedeutet. Aber es ist so, das wäre jetzt alles irgendwie vom Kopf her. Ich habe dann, ist aber auch Blödsinn, ich habe dann gedacht, wenn er sich ja als Ratte vorstellt, dass er, he's a rat, also er ist ein Spion, ob er da jetzt irgendwie alle hören mit, so, das weiß ich nicht. Vielleicht ist das eine Symbolik, die dann damals und in den politischen Verhältnissen Bedeutung hatte, die, aber es ist jetzt wirklich ja, nicht so stark.
Also ich finde auch gut, dass du jetzt in dem Zusammenhang nochmal ansprichst, das repressive System, weil natürlich auch Tarkowski immer auch Systemkritik irgendwo impliziert, ne, in seinen Filmen. Und können wir auch nochmal nachher besprechen. Aber es gibt diesen, also ich würde es auch eher so um diese Sinnlichkeit, um diese Körperlichkeit, um dann nochmal diese Wahrnehmung und dieses Trügen von Wahrnehmung, ne, dass du dann dein Sinnesorgan nicht mehr vertrauen kannst. Ja, also das ist, oder dass du diese Erkenntnis, und da sind wir jetzt wieder bei unserer KI-Folgen von früher, dass eben für wirkliche Intelligenz ja auch eine Körperlichkeit, zumindest in unserem menschlichen Kontext vorausgesetzt wird. Ne? Das heißt, um Sachen zu erkennen, muss man ja die auch irgendwo sinnlich erfahren. Hm. Gehen wir nochmal auf diese Szene in der Bibliothek. In dieser Szene, und ich möchte ja auch, da habe ich ja auch tatsächlich nochmal viel mitgeschrieben aus dem Film, weil das so eine, für mich, wie ich schon sagte, eine Schlüsselszene ist. Und da möchte ich dir den Dialog vorlesen, ja. Also es ist die Geburtstagsfeier von Snout in der Bibliothek und da taucht er auch viel später aus und völlig betrunken. Ne, Sartorius und Calvin mit Harvey sind ja schon da. Und Snout sagt, als er erscheint, wir wollen doch, ja, und das ist genau dieser, also das auch zum Ende der letzten Folge vorgelesen hat, wir wollen doch die Erde nur ausweiten bis an ihre Grenzen. Wir brauchen keine anderen Welten. Wir brauchen einen Spiegel. Wir plagen uns ab mit dem Kontakt, aber wir werden ihn nie bekommen. Mhm. Und Calvin sagt,
Giberian
starb vor Auswegslosigkeit. Sartorius, ich kenne meinen Platz, ich arbeite. Der Mensch wurde von der Natur geschaffen, um sie zu erkennen. Also hier hast du genau diesen, ne, mhm, diese unterschiedlichen Positionen herausgearbeitet. Harvey sagt, Chris verhält sich viel menschlicher als ihr beide. Unter unmenschlichen Bedingungen sucht er Menschlichkeit, während sie, also Sartorius, so tun, als ginge sie das nicht an. Er versucht zu lieben. Unterbrechen Sie mich nicht, ich bin eine Frau. Sartorius macht dann, und dann sagt sie, unterbrechen Sie mich nicht, ich bin eine Frau. Und Sartorius, Sie sind keine Frau, Harvey ist tot. Sie sind eine mechanische Wiederholung, eine Kopie, eine Matrize. Mhm. Eine Matrize ist auch schön, ne? Weil das ist wie das Carbon-Copy noch in. Und Harvey sagt, ja, schon möglich, aber ich werde zu einem Menschen. Ich kann schon auskommen ohne ihn. Ich liebe ihn. Ich bin ein Mensch. Und sie sind sehr grausam. Hm. Und das finde ich halt so ganz toll, weil nämlich in dieser Form von dieser unwirklichen, unnatürlichen Harvey wird auf einmal so ein Menschlichkeitsdiskurs geführt. Ne? Und der dann genauso gleichwertig ist, wie jetzt, als wäre sie ein echter Mensch. Hm. Ne? Also genau in dieser Fremdartigkeit, in dem sie dann halt diese Liebe dann auch wirklich als Emotion auch glaubhaft dann entwickelt, ja, fängt sie ja dann an, diese Menschlichkeit zu entwickeln. Und das ist halt irgendwie interessant, dass Menschlichkeit ja gleichzeitig so eine Wertigkeit ist, ein moralischer so eine moralische Implikation hat an der, an der Stelle. Ne? Und dann kommt auch diese Szene, wo dann Snout schon vorher angekündigt hat, es wird Schwerelosigkeit geben. Und man sieht dann in der Bibliothek nur noch, wie dann Chris und Harvey zusammen Arm in Arm auf der Bank sind. Auf einmal fliegt ein Buch dann so durch das Bild und man hört so ein Klingen von Glas, ja. Und dann ist der Kronleuchter, der in dieser Bibliothek hängt, der faltet sich quasi aufgrund der Schwerelosigkeit zusammen und dann kommt halt dieses Klingen von Glas und man sieht dann halt die beiden, wie sie schweben. Das ist aber auch so, wie du schon beschrieben hast, so ein heimeliger Raum. Also das heißt, es ist wirklich so noch mit so ganz kulturellen Gegenständen aufgeladen. Du siehst das Bücherregal, du siehst dann halt auch Ikonen und dann kommt halt dieses Bild von Heimkehr der Jäger. Das ist ja dieses ganz berühmte Gemälde, wo du dann so eine Winterlandschaft siehst und dieses von Bruegel ist das, glaube ich. Und diese Winterlandschaft wird dann also in so einen Close-Ups nochmal so näher rangezoomt. Du siehst dann die Hunde von den Jägern. Das kennt, glaube ich, jeder, dieses Bild. Ne? Du siehst dann im Hintergrund dann so diesen Teich. Da wird auch nochmal näher drauf gezeigt, wie der Teich zugefroren, wie dann eben Menschen auf den Teich Schlittschuh laufen. Und du siehst dann halt auch so lauter Schwarz. Also im Prinzip siehst du eine Winterlandschaft, ja, die halt nichts mit dieser unwirklichen Atmosphäre dann von dem Planeten zu tun hat. Ne? Und Chris und Harvey liegen da Arm in Arm und sind dann wirklich so für sich auf einmal so als Paar.
Ja, das ist, glaube ich, auch so eine richtige Tarkowski-Einstellung, wo man so merkt, das ist ihm jetzt unglaublich wichtig, dieses Bild. Und in Bezug zum Dialog ist es so, dass das Bild Snouts Ansicht quasi verifiziert in dem Moment und sagt, ja, wir nehmen die Erde überall hin mit. Auch hier sind wir in dieser Bibliothek bis hin zu einem Winterbild von Jägern und Hunden. So.
Ja. Ja, also wir können ja auch nochmal sagen, also ich würde es jetzt ein bisschen anders einschätzen. Ja, aber es ist auf jeden Fall so ein Tarkowski-Moment, weil Tarkowski diese Schwerelosigkeit ja in einigen Filmen verwendet hat. Ne? Also bei Stalker haben wir es jetzt nicht, aber bei Stalker gibt es diesen Montage-Cut, ne, wo auf einmal was Übernatürliches passiert. Ja, unerwartet in einem Setting was Übernatürliches. Aber es gibt bei Andrei Rubeljow so eine Einstellung, wo dann auf einmal so ein Kind zu schweben anfängt. Die ganze Zeit nicht, aber das Kind fängt an zu schweben und hebt sich dann auch über die ganzen Birkenwälder. Ich weiß nicht, ob das, aber es ist auch so ein ganz starker Moment aus so einer Ruhe heraus. Also er hat dann halt auch wieder so eine Kraft, einfach so eine filmische Kraft, ja, die dann auch sich auf den Körper auswirkt in dem Moment. Also eine Ruhe, meditativ, hypnotisch, wie auch immer.
Ja.
Ja. Diese drei Stränge, ne, die in Figuren angelegt, aber die auch nicht so richtig gewichtet sind, ne, sondern das ist auch immer in den einzelnen Figuren unterschiedlich von der Gewichtung drin, ne. Das ist ja einmal der wissenschaftliche und zivilisatorische Strang, der so ein bisschen durch Sartorius verkörpert ist. Dann haben wir die Naturverbundenheit und die Transzendenz, die da auch zum Ausdruck kommt, ja, das ist dann also die Naturszenen, diese Schwebeszenen, die Musik auch, die im Hintergrund dann immer kommt. Und es gibt das Metaphysische, ja, also das Bewusstsein und das Gewissen, das ist so der Planet, also der Ozean, ja, das außerirdische Leben. Ja, und das ist das, und diese Stränge werden ja immer so hin und her gewuchtet, ne, in dem Film. Und jetzt aber nochmal so, was heißt das denn eigentlich? Ne? Also wir haben dann am Ende, wir kommen jetzt mal zum Ende, also ich glaube, wir können das ist auch relativ nah. Das heißt, auch hier folgt der Film dem Buch, dann bringt sich eben, oder in Abstimmung, also nee, das ist nochmal wichtig, Kelvin fällt dann in einen Fieberschlaf, Fiebertraum. Ja. Ja. Und dann vermischen sich, dann träumt er eben, dann träumt er von seiner Kindheit. Er als Kind wird von seiner Mutter, als im Traum ist er dann aber nicht gealtert, sondern wird als alter Mann oder als der Mann in dem Alter, er gerade ist, wird er dann von seiner Mutter gepflegt. Gleichzeitig schwenkt die Kamera im Raum und die Mutter sieht dann auch sehr ähnlich zu Harvey. Also das vermischt sich, diese Figuren. Ja. Es ist dann Harvey, es ist die Mutter. Die Mutter, man sieht sie dann auch gelangweilt, wie sie raucht. Und dann auch in der Winterlandschaft dann irgendwie, also man sieht halt so Kindheitsszenen irgendwo da so in diesem Traum. Und am Ende ist es dann so, dass wenn er dann erwacht von dem Traum, hat Harvey sich dann halt auch in ihrem eigenen Willen dazu entschlossen, eben, dass sie dann annulliert wird. Das heißt, sie ist dann auch nicht mehr da. Mhm. Für Calvin ist es auch so ein Moment des Verzweifelns, ja.
Und da ist es nochmal anders, in beiden Filmen, glaube ich, anders als im Buch. Im Buch verabreicht Harvey ja Calvin Schlaftabletten. Aber in beiden Filmen hat Calvin diesen Fiebertraum. Also Clooney hat den ja auch.
Und was dann quasi zum Ende des Filmes führt, ja, dann heißt es auch, dann diskutiert er eben mit Snout, dass er auf die Erde zurückkehrt. Es gibt dann einen Schuss und auf einmal siehst du dann Calvin wieder an diesem See, an dem Haus von dem Vater.
Ja.
Wieder dann auch da in der Landschaft und denkt man, okay, er ist jetzt wieder auf der Erde. Ja, dann sieht er seinen Vater im Haus und es fängt an zu regnen. Und da ist wieder so dieses Glitching, diese Glitches, ne? Nämlich das regnet im Haus.
Ja, genau.
Und er sieht seinen Vater und er lehnt sich so an die Scheibe. Ja? Sein Vater tritt vor die Tür und er kniet vor seinem Vater nieder und umschlingt seine Hand. Dann fährt die Kamera raus und auf einmal sieht man dann, dass diese ganze Szene mit Haus, mit Teich, quasi so eine Scholle ist im Ozean. Ja? Mhm. Und die Kamera verliert sich dann in den Wolken. Also das heißt, Chris ist dann in dieser Simulation auf dem Ozean zurückgeblieben, ja. Wobei man nicht weiß, ist das jetzt. Also es wird noch offener, ne? Während bei dem Roman sich dann Chris entschieden hat, bewusst dann weiterzumachen, kann das auch als so ein Ende sein. Ne? Das kann der alte Memoid sein oder er ist dann wirklich gefangen im Ozean und kommt nicht mehr raus. Also wie so die Muschel, ne? Die Perle in der Muschel.
Ja.
Und er ist dann verschlungen jetzt.
Ja, und das ist dann das Ende. Und das ist quasi genau, wie du sagst, nochmal das Haus wie vom Anfang. Und das ist dann so eine Klammer um die ganze Geschichte, was ich am Anfang schon sagte, auch wieder eine Klammer. Zuerst den Film gesehen, beide Filme gesehen, dann das Buch gelesen. Jetzt zum ersten Mal das Buch gelesen und dann frage ich mich wirklich, warum hat Tarkowski das so gesetzt? Ja, warum hat er, also gut, filmisch, ich muss irgendwie sagen, seit 100 Jahren gibt es Solaristik, dann reden halt die älteren Menschen auch schon darüber. Aber warum ist er wieder zum Schluss beim Vater? Ich habe es nicht so ganz gecheckt. War mir
nicht klar. Also ich kann dir ja mal vielleicht einen Interpretationsansatz geben dafür, wie
gerne.
Ich das jetzt sehen würde. Es ist ja eigentlich so eine, also eigentlich ist es eine Erläuterungsgeschichte, ne? Das heißt, Harvey erscheint, entwickelt eine Beziehung, er überdenkt seine aggressive Haltung, den Ozean in die Luft zu jagen, ja? Empfindet wieder Liebe, ja? Er kriegt dann wieder eine Identität, ein Heimatgefühl, er kriegt eine Verbundenheit, er versöhnt sich mit seinem todkranken Vater. Und das ist so ein bisschen wie unser Podcast, ne? Das heißt, man hat so eine Verknüpfung von Ort und Wort. Ja, diese Verbundenheit und diese Identität zu einem Ort, ja, wo man erstmal überhaupt ein Ich-Bewusstsein aufbauen kann. Ja, und das ist, glaube ich, so dieses, und da wird es wieder so politisch, ne? Das ist halt natürlich ein total russisches Ding. Ne? Mütterchen Russland. Das ist so tief drin. Ja, das ist, glaube ich, auch, was man kulturell eben jetzt nicht so nachvollziehen kann. Aber dieses Mütterchen Russland, ja, diese Verbindung zur Erde, diese Heimat, die dann auch so tief drin ist in den Charakteren, dass sie darüber überhaupt ihre eigene Existenz erfahren können. Ja? Und das ist dann so ein bisschen konträr. Und da will man dann so ein bisschen noch die Systemkritik herausholen, nämlich konträr zu diesem Ansatz von dieser Gesellschaft, dieses UdSSR, eben diese Gesellschaft von eben Gleichmachung. Ne? Also es wird einfach eine gewisse Leistung erwartet. Es wird jetzt quasi nicht unterschieden. Also das ist nochmal so die Kritik an das Regime. Ne? Das heißt, an den Staatsapparat, dass diese bedingungslose Rationalisierung, ja, die geht in so einer, da geht halt in dieser Form, geht halt die Menschlichkeit irgendwo verloren, ja. Mhm. Und das führt eben zu so einer Heimat und zu einer Wurzellosigkeit, ja, Orientierungslosigkeit. Und ich glaube, mit diesem Bild hat das so Tarkowski so ein bisschen entgegengesetzt und wollte da quasi so eine Staatskritik dran üben.
Mhm.
Das wäre jetzt so ein Ansatz, den man da so reinlesen könnte. Ja. Gleichzeitig wird es halt auch in anderen Kritiken wird es dann auch sehr, ja, dann ist halt einfach diese Liebe von Harvey zu Chris und dann ist es dieser Läuterungsprozess. Das ist eine sehr kitschige Geschichte dann wieder. Ne? Mhm. Also es wird dann, wenn man die reine Geschichte rauszieht, ist die halt einfach viel zu kitschig und man muss es, glaube ich, einbetten einfach in den kulturellen Kontext da.
Ja, das kann ich nicht so gut. Aber jetzt, wo du darüber sprichst, kommt in mir so das Bild hoch, dass es ja auch vielleicht, er zieht ja los, Calvin, als der das jetzt alles zerstören will. Und er kommt dann zurück und der Vater ist natürlich im echten Leben schon inzwischen längst gestorben. Das ist ja auch so ein Thema, ne? Also, dass er seinen Vater nicht begraben wird.
Ja.
Und das wird ja auch am Anfang wirklich angesprochen. Und dass er dann aber dieses Bild herstellt, wo er vielleicht einfach das Lebenswerk des Solaristen also sein Vater ist ja Solarist gewesen, vom Geburt bis Tode sozusagen, dass er dann in seinem Bild zum Schluss sich mit dem Vater irgendwie verbindet und aufgrund der Erfahrung, die er dort hatte mit Harvey, dann einfach seine Meinung ändert und als Wunschvorstellung dann noch umgesetzt wird, dass er dem Vater gegenüber das nochmal zeigen kann.
So, ja.
Dass er sich dem unterwirft, buchstäblich. Ne? Also das ist ja auch so am Boden.
Das, ja, vielleicht, also wenn man das dann halt in diesen Solaristik-Diskurs dann auflösen möchte, ja. Übertragen gesprochen wäre es dann auch so, wenn
man ja auch mal Rückgang.
Das Ende hat ja auch so eine gewisse Metaphysik, ne? Also das heißt, es ist ja mystisch, ja, es ist irgendwie so kein klares Ende. Und das ist ja genau der Gegenpol zu diesem wissenschaftlichen Aufklärungsdiskurs, der immer wieder unternommen wird, um halt den Planeten zu untersuchen. Also so findest du auch irgendwie so einen anderen Ansatz, ne? Das ist halt quasi nicht diese Unterwerfung nach Solaristik, sondern es ist ja dann eher so die Frage, wie passiert das jetzt gerade hier?
Ja.
Und das wäre auch nochmal so, dann eher dieses nach Menschlichkeit, nach Ungeklärtheit, ne, nach offen und nicht nach Rationalisierung. Mhm. Es gibt viele Ansätze, ja, in Tarkowskis Werken. Ne?
Es ist auch total schwierig, finde ich, dann wirklich den Film in seiner Wirkweise in Sprache zu fassen. Also das ist eben wieder das, was wir immer auch mal versuchen. Wir erklären hier ja auch die Umgebung, durch die wir laufen. Manchmal mit einer verzweifelten, appellativen Haltung. Ja, keiner wird sich vorstellen können, wie irre das gerade aussieht, dass hier alles abgesperrt ist. Aber da versuchen wir Bilder, die wir erleben, in Worte zu fassen. Ein Film, der davon lebt, dass er so eine mächtige Bildsprache hat und auch mal auskommt, ein paar Minuten einfach überhaupt keinen Text zu haben. Das ist ja schon auch in sich selbst eine Haltung, wo man sagen muss, das muss man erleben. Also man, ja, muss es irgendwie sehen. Das ist bei Tarkowski, glaube ich, sehr, sehr schwer.
Ja, ja, genau. Dieses Erleben, dieses Leiden, Leben und dieses Zurückbesinnen auf das Menschliche. Ne? Das ist vielleicht so das, was das Humane ausmacht und was dann in diesem ganzen Solaristik-Diskurs irgendwo verloren gegangen
ist. Und das ist vielleicht dann auch dein Begriff oder das Wort der Hypnose, was du am Anfang für dieses Format genommen hast, ist dann vielleicht doch passend, weil das ja auch sowas ist. Die Hypnose kann man sich nicht vom Kopf her erklären und dann wird es genauso sein, sondern die Hypnose ist etwas, dem man sich hingeben muss. Und dann ist der Ausgang vielleicht ungewiss und so, aber es ist auf alle Fälle nichts, was man einfach in Worte fassen kann.
Ja, es ist ein suggestiver Akt. Ne? Mhm. Also es geht irgendwo, man weiß nicht, was rauskommt. Okay, soweit. Wir wussten auch am Anfang nicht, was rauskommt.
Genau.
Aber
wo wir rauskommen.
Wie wir und wo wir rauskommen.
Wir sind auf dem wunderschönsten Planeten, auf dem ich jemals war.
Auf dem Planeten Marzahn. Ja. Also, das war jetzt eigentlich Episode 54.
50 schon, wow.
54 sind wir mittlerweile. Es geht weiter mit dem Thema. Freut euch auf die nächste Episode, wo wir dann nochmal tiefer in den Film, in der filmischen Interpretation von Söderberg einsteigen. Das war's von uns soweit. Macht's gut.